wir beide gehen in die Schulklasse und du bist halt normale Simone. Nach den Sommerferien hast du auf einmal einen Hut auf. Wie unendlich cool du in den 90ern aussahst. Und vor allem, wie, was du für einen Style hattest in den 90ern.
Indie Bridget Jones.
Alter. Aber ja, wow, wirklich, Indie Bridget Jones, das trifft es ja perfekt.
Jetzt rate mal, wie ich mir morgens Kaffee hole im Hotel.
Mit so einer Schlafbrille.
Im Jake LaMotta-Mantel.
Okay.
Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit mir. Ich heiße Simone Buchholz, habe ich mich zuerst genannt. Wow, aber ich wollte sagen, dass mir gegenüber der wie immer fantastisch angezogene Ole Specht sitzt. Und deshalb machen wir dieses Thema heute, weil Ole immer so wahnsinnig gut angezogen ist. Ich so neidisch bin, weil ich habe nämlich überhaupt keinen Style. Heute geht's um Arbeitskleidung.
Herzlich willkommen in unserem Podcast Kirschbier und Tomatensalat. Ich finde es ganz toll, dass wir hier heute sitzen. Finde ich auch ganz lieb, wie du mich anmoderiert hast, als du das vorgeschlagen hast, dass wir heute über Arbeitskleidung sprechen wollen. Da wusste ich zunächst nicht so richtig, wo die Reise hingeht, denn sowas Richtiges gibt's ja nicht in meiner Branche. Also irgendwie schon, aber ich musste sofort an deine Branche denken, weil wenn ich an Schriftsteller und Schriftstellerinnen denke, dann habe ich sofort das komplette Outfit im Kopf so. Dann habe ich die Melone, sehe ich den Künstlerschal, der so schwungvoll umgelegt wird.
So wie ich hier halt immer reinkomme.
So wie du halt immer reinkommst. So. Dann sehe ich den Mantel, diesen Salz und Pfeffer, weißt du, diese Geschichte.
Ja.
Dann sehe ich, weil Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die brauchen natürlich auch, zumindest in meinem Kopf, brauchen die immer einen sehr extrovertierten Look.
Es ist so lustig, weil ich empfinde uns ja gar nicht als extrovertiert. Ich empfinde ja Musiker als viel extrovertierter. Ich bin doch super introvertiert, Ole. Ich denke doch den ganzen Tag nur nach. Ich lebe doch nur in meinem Kopf.
Nee, aber wenn ich dich so anschaue, dann, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn ich dich hier abends aus St. Pauli in seiner Kneipe treffe, dass du schon einfach so eine riesige Feder im Haar hast.
So mir wurden tatsächlich mal so Sachen gesagt. Mir wurden schon so Sachen gesagt. Ich hatte eine Zeit lang so eine, im Winter so eine Wollmütze, die war so weiß und gold, so gestrickt wie so eine Baskenmütze mit so einem kleinen gehäkelten Blümchen an der Seite. Und dann hatte ich die auch immer einfach auf, wenn ich in der Kneipe saß und Bier trank. Und dann sagte irgendjemand zu mir, du siehst heute echt aus wie so eine vollkommen durchgeknallte Schriftstellerin. Oder neulich erst zu Beginn dieses Jahres bin ich abends ganz normal ausgegangen mit meinem cremefarbenen Wollmantel.
Mit einem cremefarbenen Wollmantel.
Meinem Leopardenschal, meinem pinken Lippenstift und meinen goldenen Schlangenlederstiefeletten. Vollkommen normal.
Völlig normal.
Und ich traf einen Freund und er sagte, du siehst aus wie so ein St. Pauli-Accessoire.
Okay.
Und ich dachte, wie? Und er sagte, naja, als hätte dich jemand hier so in die Deko gestellt.
Und war das als Kompliment gemeint?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, naja, so sehe ich halt aus.
Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass wir heute darüber sprechen, weil du hast natürlich recht. Es gibt sehr viele Klischees, vor allem in der Musik und in der Schriftstellerei. Und ich finde es voll spannend, mal darüber zu sprechen, denn das ist so ein Thema, was mir überhaupt keinen Spaß macht, womit ich mich aber trotzdem öfter mal beschäftigen muss.
Klar, du musst dich vor allem sehr viel wichtiger damit beschäftigen. Also du bist ja noch mal ganz anders auf der Bühne als ich und ich habe einfach sau viele Fragen an dich, oder?
Ja, voll spannend, finde ich. Und vor allem hat es mich so gefreut, dass du es vorgeschlagen hast, weil ich habe so ein bisschen in meiner Vergangenheit gewühlt und vor allem auch in der Bandgeschichte, in der Bandhistorie. Und es sind mir so viele schöne Anekdoten eingefallen, als es dann um die Outfits ging. Und da freue ich mich heute drauf, dass wir darüber sprechen können.
Ja, dann pass mal auf, dann fangen wir doch mal an.
Ja.
Also, ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche Outfits, wenn ich einerseits, man kann nicht von Outfit, Arbeitskleidung, ich nenne es wirklich Arbeitskleidung. Also, wenn ich schreibe, so, ich würde natürlich am allerliebsten den ganzen Tag in meiner Pyjama-Hose und jetzt kommt auch schon ein ganz wichtiges Kleidungsstück, meinem Jake LaMotta-Mantel rumsitzen.
Okay. Ja.
Der Jake LaMotta-Mantel ist nämlich ein Leoparden-Kimono, den ich deshalb Jake LaMotta-Mantel nenne, weil Jake LaMotta, also Robert De Niro in dem tollen Martin Scorsese-Film Raging Bull, gerne mal so einen Leoparden Mantel trägt, wenn er in den Ring steigt oder trainiert oder so. Und als ich das wieder mal gesehen habe, diesen Film, der übrigens sehr, sehr gut gealtert ist, dachte ich, geil, das, was da bei mir im Bad hängt, ist doch auch ein Jack LaMotta-Mantel. Und ich liebe den sehr. Ich würde den wirklich gerne den ganzen Tag tragen. Ich habe das Gefühl, er inspiriert mich. Er gibt mir Größe.
Wirklich?
Ja, er gibt mir irgendwie Gewicht im Ring bei meiner Arbeit. Das Ding ist aber, es gibt natürlich auch noch den Alltag, der ständig in die Arbeit grätscht. Also einkaufen gehen, der Paketbote klingelt, die Nachbarn klingeln, das Kind kommt nach Hause und ich kann das ja alles nicht tun und dabei aussehen, als wäre ich mein eigenes Klischee.
Ja, verstehe ich.
So.
Verstehe ich sehr gut.
So. Und das heißt, auch wenn ich den Jake LaMotta-Mantel gerne tragen würde beim Schreiben, was ich manchmal auch heimlich mache, sitze ich tatsächlich morgens an meinem Schreibtisch im immerwährenden Homeoffice, ja, bei SchriftstellerInnen, und habe geduscht, habe eine Jeans an oder eine sonstige Hose oder ein Kleid und auch ein funktionierendes Oberteil und ich habe mir die Haare gekämmt und gewaschen. Und auch ein Gesicht aufgemalt. Also ja. Ich sitze da wie im Büro.
Du hast, und das ist super wichtig, ne? Habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, wie das bei mir ist, so in diesen Phasen, wo man nur schreibt. Ich finde das nämlich immer Wahnsinn, wenn ich so die Insta-Stories abcheck von den ganzen Hip-Hopern. Die sind ja einfach den ganzen Tag im Jogger unterwegs so. Und es sieht so gemütlich aus und es passt natürlich auch so ein bisschen in deren Image so, ne? Die sind halt die.
Ja, eben, das ist ja eigentlich deren Ausgehuniform.
Genau, das ist deren Uniform. Aber ich denke immer, dass ich, also nur aufgrund dessen, schon kein Hip-Hop machen könnte. Weil den ganzen Tag im Jogginganzug rumlaufen, das würde was mit mir machen.
Du würdest voll vergammeln,
ich
ne?
Ich würde voll vergammeln. Ich würde gar nicht drauf klarkommen. Bei mir ist nämlich genauso. Ich kann morgens nicht arbeiten, wenn ich nicht geduscht habe, genau. Wenn ich mich angezogen habe, wenn ich nicht mir die Zähne geputzt habe.
Wimpern getuscht.
Wimpern getuscht, auch manchmal, nicht so oft manchmal. geht nichts bei mir.
Ja, also ich habe manchmal so Tage, wo ich echt dann, wenn ich so viel arbeite oder sehr schlecht geschlafen habe oder es draußen super beschissenes Wetter ist, was ja in Hamburg nicht oft vorkommt, aber so dann ziehe ich tatsächlich zu dem ordentlichen Kaschmirpulli doch eine Jogginghose an. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht am Schreibtisch schreiben mag. Dann gehe ich nämlich auf die Couch. Das hat mit
klar.
der Klamotte zu tun.
Auf jeden Fall.
Wenn ich eine Jeans anhabe, dann setze ich mich nicht auf die Couch zum Schreiben. Dann bleibe ich schön am Schreibtisch festgenagelt. Und wenn ich so eine Jogginghose einmal anhabe den ganzen Tag, dann fällt auch alles an sonstigen Aufgaben komplett flach.
Ja, ja. Es ist ja dieses super oft zitierte Ding von Karl Lagerfeld, ne? Mit diesem, wenn du Jogginghose trägst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Und ich muss aber zugeben, so ein bisschen so ist es auf jeden Fall bei mir.
Ich kann da auch relaten.
Also genau, ich kann, komme auf jeden Fall nicht klar. Und ich würde das gerne, ich finde das auch ganz krass, bei uns ist es so, wenn wir auf Tour sind, dann haben das einige aus der Band, dass die, wenn wir unterwegs sind, wenn wir im Bus sitzen, wenn wir ne, rumfahren, dann haben die auch immer so Jogginganzug an und so. Und ich kann das nicht.
Geil, da sind wir schon beim nächsten Punkt.
Weil ich das Gefühl habe, das ist halt so, nee, das ist mir auch irgendwie zu privat. Ich kann
exactly. Es ist nämlich jetzt Reisen. Ne?
Ja, ja.
Ist sofort der nächste Punkt, gehört ja auch zu unserem
Beruf.
Ja, auf jeden
Fall,
also nicht nur
viel.
Das Schreiben, nee. Wo wir jetzt beide festgestellt haben, dass wir da irgendwie ordentlich angezogen im Büro sitzen müssen, damit das überhaupt dieser Switch im Kopf stattfindet, sondern das Reisen. Und jetzt seid ihr ja im Bus unterwegs. Ne? Meistens, ich bin ja allein in der Bahn unterwegs.
Ja, ja, in der Bahn, im Jogging. Also das würde
ich
niemals tun. Ich
bewundere immer diese Frauen, die so lange Wollstrickmäntel und dazu so eine schicke Jogginghose tragen und irgendwelche coolen Turnschuhe und dann ihre fetten Brillen und noch so ein Schal, der wie so eine Decke ist und die sehen so gemütlich aus und trotzdem haben sie so einen Style dann auf Reisen mit so einem coolen Koffer. Ich knall mir meinen Koffer immer gegen die Beine. Wenn ich dann so Stiefeletten anhabe beim Reisen, dann falle ich auf den Bahnsteig hin. Also ich habe echt so, ich habe so eine richtige, ich bin auf Reisen. Kluft. Ich habe feste Schuhe an, also
richtig.
Turnschuhe.
Du weißt ja nicht, wie das Wetter sich entwickelt.
Schneestiefel,
ja, klar.
Whatever. Also entweder habe ich wirklich Lederstiefel oder Turnschuhe an, habe immer eine Hose an. Ich reise nie im Rock oder Kleid. Never. Mhm. Überhaupt nicht, weil man muss rennen können.
Ist bekannt,
ja. Ja, mein Koffer muss robust sein und ich muss ihn irgendwie, der darf mir halt nicht zu oft gegen die Schienbeine knallen. Und es geht schon los mit der Privatheit beim Reisen. Dass es ja eigentlich sehr viel besser ist, im Zug oder im Flugzeug Brille statt Kontaktlinsen zu tragen. Mhm. Und schon das ist mir manchmal zu privat. Da fühle ich mich verletzlich.
Verstehe ich.
Und irgendwie angreifbar.
Lustig, ja, kann ich verstehen.
Und wenn ihr jetzt mit der Band unterwegs seid und im Tourbus seid, dann haben die anderen Joggingklamotten an und du
von bis. Also unser Schlagzeuger hat sogar manchmal, das finde ich das
hat
absolut härteste,
an?
Der hat so eine kurze Jogginghose an. Was so das Allerkrasseste ist, finde ich.
So. So amerikanisch.
Genau, weil ist ja so gemütlich so, weißt du? Und ich komme da auch überhaupt nicht drauf klar.
Ich fände es geil.
Also schön für ihn, aber...
Ich fände es toll, wenn du jetzt erzählen würdest, ob das vielleicht einer von euch auch im Bademantel reißt.
Nee, das nicht. Das nicht. Aber schon so richtig...
Meine Vorstellung von Musikern so ein bisschen...
Nee, das nicht. Aber schon sehr leger einige.
Sehr leger.
Sehr leger.
Was ich inzwischen mache, was auch zu dem Reisethema gehört natürlich, ist, ihr seid ja dann auch immer jede Nacht in einem anderen Hotel, ne? Mhm. Und ich hasse das zum Beispiel morgens sofort zum Frühstück zu gehen, nach dem Aufstehen, Duschen, Frühstück, fremde Menschen, fremder Raum, fremdes Hotel, habe ich überhaupt keinen Bock. Das heißt, ich hole mir immer erstmal einen Kaffee. Und die ganze Zeit habe ich es bis vor einem halben Jahr oder so, habe ich es so gemacht, dass ich mich dann schon so ein bisschen angezogen habe und irgendwie mal die Haare gekämmt habe, um mir schnell meinen Kaffee zu holen, um mich dann in meinem Zimmer wieder zurück in meine Schlafklamotten zu begeben, um in Ruhe im Bett Kaffee zu trinken. Und jetzt bin ich ja jetzt schon 50, ne? Und ich habe mir das, glaube ich, selbst zum Älterwerden geschenkt. Jetzt rate mal, wie ich mir morgens Kaffee hole im Hotel.
Mit so einer Schlafbrille.
Im Jake LaMotta-Mantel.
Okay. Ja, aber das ist natürlich auch... Und ja, da sind wir jetzt wieder...
Jetzt immer dabei.
Aber da sind wir jetzt auch wieder bei deinem Beruf. Weil das erwarten auch die Leute. Und ich liebe das auch, wenn ich im Hotel bin. Und dann kommt jemand rein in so einem geilen... Mit so einem, wie gesagt, so einer Feder im Hut oder so. Und ich so, geil. Hier, das ist Simone, die liest hier im neuen Roman. Sowas finde ich richtig cool.
Ich denke auch, ey, die sollen doch auch was davon haben, dass hier die Schriftstellerin übernachtet.
Auf jeden Fall. Oder? Und das kenne ich auch, weil im Hotel habe ich das auch ganz anders. Bei mir ist es so, wenn ich im richtig guten Hotel bin, dann mache ich das manchmal, dass ich zweimal zum Frühstück gehe. Also dann stelle ich mir einen Wecker, auch wenn ich richtig viel getrunken habe am Abend vorher, stelle ich mir einen Wecker um 6 Uhr morgens und gehe um 6:30 oder um kurz nach 6, ich gehe einfach so, wie ich bin, runter zum Buffet und esse richtig viel, trinke Sekt, weil in guten Hotels gibt es ja auch immer Sekt morgens.
Du bist noch jung.
Und dann lege ich mich wieder ins Bett und stehe um 10 nochmal auf und gehe nochmal. Und dann genieße ich das so richtig. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal mit unserem Techniker gemacht. Und es war immer übertrieben gut.
Ja, es ist ein
und die Leute lieben das dann, auch. Ja? Weil wenn du dann morgens um 6:30 da deinen Sekt trinkst, das lieben alle.
Naja. Ihr seid ja auch zu zweit dann.
Genau.
Das ist natürlich, ich bin ja immer
stimmt,
alleine. Ich bin immer alleine.
Alleine hat das so einen komischen Vibe. Das kann ich verstehen. Das will ich auch nicht machen.
Sie hat das letzte Mal vor 5 Stunden Alkohol. Nein, ich gehe da morgens. Ich habe meine Schlafanzughose an, ein Unterhemd und dann den Jake LaMotta-Mantel und bin barfuß.
Okay, geil. Und so eine große Brille auch? Oder hast du
Nö. Vielleicht mache ich mir schon Kontaktlinsen rein oder ich mache so halb blind. Das finde ich dann ganz schick. Und dann gehe ich da einfach hin und sage so...
Na, hörst du schon die Stimme? Das ist Frau Buchholz. Mhm.
Ich sage dann, Entschuldigung, ich möchte gerade noch gar nicht frühstücken, aber ich würde mir gerne einfach nur einen Kaffee ziehen. Geht das? Ja. Und das ist echt, das ist ein toller
Moment. Kann mir ihre Zimmernummer wissen? Weiß ich nicht, sorry. Das liebe ich. Das mache ich nämlich immer. könnte ich bitte Ihre Zimmernummer... Entschuldigung, habe ich überhaupt keine Ahnung.
Alle wissen,
einfach, weil ich das so
liebe.
Lüge. Ja,
es
aber
ist
das
eine
ist
glatte
einfach,
Lüge, weil du musst ja gleich zurückfinden.
Schmeiße, weiß ich nicht. Und klappt übrigens immer. Es klappt immer. Es war noch nie so, dass jemand gesagt hat, nee, gehen Sie mal bitte wieder zurück und gucken mal, wo Ihr Zimmer ist. Ist jedes Mal so, ja, okay, dann gehen Sie mal durch.
Das ist ja ein geiler, das ist ein Lifehack für euch da draußen.
Ja,
an den,
wenn ihr in
an
eurer Stadt,
Radiogeräten.
Genau. Und wenn ihr in eurer Stadt irgendwie mal ein gutes Frühstück abgreifen, vor allem je besser das Hotel ist, desto weniger fragen die Leute nach. Deswegen könnt ihr mal schön morgens zum Atlantik und einfach so ein bisschen verstrahlt um 6:30 sagen, ich weiß das jetzt nicht, sorry.
So. Geile
und das
Idee.
Funktioniert sehr wahrscheinlich. Lass mal wieder zurückgehen, denn ich wollte...
Was heißt zurückgehen? Ist schon Arbeitskleidung,
ja,
sich morgens einen Kaffee holen auf
bei
Tour.
Dir. Ja,
bei dir.
Ja, aber da bin ich ja noch nicht so im Spotlight. Das ist ja eher so ein privates Ding. Ne?
Ich bin ja immer im Spotlight.
Ich weiß. Du bist das Spotlight. Da, wo du bist, da ist das Spotlight.
Ja, ich bin, ja.
Ich wollte mit dir darüber sprechen, wie das angefangen hat, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie du aussehen möchtest.
Jetzt beruflich?
Ja.
mit den ersten Malen, die ich fotografiert worden bin. Und das hat tatsächlich angefangen, als ich noch gar nicht Schriftstellerin war, sondern mit dem Beginn meiner journalistischen Arbeit, weil ich bei Allegra gearbeitet habe, ein Frauenmagazin, in dem wir ganz viel so Selbstversuche gemacht haben und uns immer fotografieren lassen mussten. Und wir waren alles junge Frauen um die Mitte 20. Wir sahen auch echt einfach gut aus. Man konnte uns fotografieren und deshalb wurden wir auch permanent fotografiert. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da dann bei einer der ersten Geschichten, und das ist auch so ein Ding, hatte ich die Haare auf. Da waren die so lang wie jetzt, also so über Schulter lang, relativ lang, blond. Und ich hatte die Haare auf und auf den Fotos hatte ich dann das Gefühl, ich bin so eine Monsterblondine. So eine blond Frau. Mhm. Und habe von da an angefangen, für Fotos meine Haare zuzumachen. Inzwischen fange ich an, sie wieder aufzumachen, weil ich jetzt denke, ist mir scheißegal. Dann ist es halt so. Aber da war, das weiß ich noch ganz genau, ist eine gute Frage, Ole, weil ich echt dachte, wie will ich da, will ich so ein Bild geben? Also will ich den Leuten die Möglichkeit geben, mich auf dieses Blondsein zu reduzieren?
Mhm. Verstehe ich.
Und nein, wollte ich nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, so was ich da immer gern getragen habe, so weiche Kleidchen und so geblümte kurze Röcke oder so, das fand ich dann auch falsch. Also ich habe angefangen, mir eine Rüstung zuzulegen, eine Klamottenrüstung und habe das über die Jahre auch perfektioniert. Also ich weiß ganz genau, was ich anziehe, wenn ich mich sicher fühlen möchte. Mhm. In Interviewsituationen, wenn das Fernsehen an ist oder für Pressefotos, also dann ist es immer... Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber das war die Zeit, wo das mit den ersten Fotos tatsächlich. Und also nicht wie bei dir wahrscheinlich mit Bühnensituationen, ne? Oder?
Ja, bei mir hat es angefangen mit Bühnensituationen. Es war halt auch sofort keine individuelle Entscheidung, sondern eine Bandentscheidung.
Das hat ja mit Image zu tun,
genau.
Ne?
Also vor den ersten Konzerten haben wir uns natürlich mal darüber unterhalten, so wie wollen wir eigentlich auf der Bühne aussehen. Und ich weiß noch, dass das sehr unangenehme Gespräche waren. Also weil wir alle sehr jung waren.
Ja.
Genau, also wir waren 18, 19 und waren auch damals, also wir hatten jetzt nicht alle unbedingt den gleichen Style oder wir kamen nicht aus einer sehr klaren Subkultur, wo so ganz deutliche Insignien gibt, wie man halt zu aussehen hat. Wir waren ja keine Metal-Band, wo es klar ist, wie man ungefähr aussehen muss, sondern wir waren halt das, was wir jetzt immer noch sind, irgendwie so eine Popband, so die halt das macht, was sie gerade für gut findet, aber wir kamen halt aus so unterschiedlichen Richtungen, deswegen sahen wir auch so ein bisschen unterschiedlich aus und auch das, was wir so anhatten. Und das war total schwierig, da erstmal so sich zu entscheiden, wie möchte man eigentlich aussehen auf der Bühne. Und ich fand vor allem, das habe ich relativ früh gemerkt, ich konnte mich nie so richtig verkleiden, weil ich habe mich dann nicht wohl gefühlt und das ist halt das Wichtigste auf der Bühne, fand ich zumindest. Also ich fand es immer komisch, irgendwas anzuhaben auf einer Bühne, was ich nicht auch so tragen würde. Und ich weiß, das sind so, es sind sehr unterschiedliche Ansprüche, wie man auf eine Bühne geht. Ich weiß ja, dass viele die Bühne so als die Bühne sehen und da möchten sie jetzt jemand anderes sein
und möchten irgendwas an Theater
spielen, ganz genau. Und ich hatte aber immer das Gefühl, mit der Musik, die wir machen und dem Zeug, das wir so machen, wäre es super merkwürdig, wenn ich auf der Bühne jemand ganz anderes sein würde als außerhalb der Bühne.
Ja, es würde überhaupt nicht passen.
Nee,
aber
genau.
Habt ihr euch dann auf einen Band-Look geeinigt?
Ja, ja. Wir haben am Anfang so geguckt, was ist hier jetzt gerade so ein bisschen angesagt so und das war dann damals so. Wir kamen dann aus diesem Indie-Ding, ne? Das war halt cool. So alle super enge Hosen und super eng. Alles war also super eng und ne? So Karohemden und keine Ahnung. Das war dann so das Ding. Und ich weiß aber noch, dass ich das damals irgendwie, ich habe mich da nicht so richtig wohl mitgefühlt.
Weil es nicht deine Klamotte war.
Ja, genau. Weil es nicht so meine. Wir sind dann auch zusammen shoppen gegangen. So, ne? Wie wollen wir aussehen? Und dann am schlimmsten fand ich es für Fotos. So,
ist immer noch. Ich finde es immer noch am schlimmsten.
Genau. Habe ich auch immer noch ein großes Problem damit. Wir gehen, können wir auch später noch drüber sprechen, mit der Band mittlerweile sehr klar damit um, wie wir das machen. Aber am Anfang war das wirklich so, wie wollen wir aussehen? Ja, jeder bringt jetzt mal seinen kompletten Schrank von zu Hause mit und dann guckt man, was passt wozu und keine Ahnung. Und es sind so Sachen, die machen Also es gibt, glaube ich, Leute, denen macht das richtig, richtig viel Spaß.
Oh Gott, ey, ich hasse es, wenn FotografInnen sagen, bring doch einfach mal so ein paar verschiedene Sachen mit und dann kannst du ja zwischendrin auch umziehen. Ich, oh nee, ey, bitte nicht.
Bitte nicht. Ich fand das auch super, super ätzend. Und am Anfang war das so, genau, dass wir halt dann so ein bisschen so ein Ding hatten. Und dann hat uns aber so in die Karten gespielt, dass wir ja sehr früh angefangen haben, so vor 15 Jahren. Und die ersten 5 Jahre hat es ja kaum jemand mitbekommen. Wir waren so diese auf...
So Indie halt,
so sehr Indie. Mhm. Und aber dann, wir haben so viel miteinander rumgehangen dann diese 5 Jahre, dass wir auch irgendwann schon ähnliche Geschmäcker dann gefunden haben. So, ne?
Ah, man hat dann
und
halt
auch so
irgendwann
einen Style gefunden
einen gleichen
haben.
Style.
Genau,
ja.
Dass man dann so einen ähnlichen Style hatte.
Ist ja bei Freundeskreisen auch
genau.
So, ne?
Genau.
Ja.
Und so war das dann. Und das war dann irgendwann sehr angenehm, weil wir dann einfach ja auch so uns vor Fotoshootings und so schon abgesprochen haben, so. Aber das war dann irgendwie easy, weil alle eh so einen ungefähren Look hatten. Und es hat dann auch immer so ganz gut gepasst.
Und habt ihr, wobei vielleicht, also ich habe mir das extra aufgeschrieben mit Pressefotos.
Ja.
Aber eher so by the way. Und es ist, glaube ich, doch ein größeres Thema, weil es so ein, weil es ja sowas, es hat sowas Manifestes, ne?
Ja,
das ist
genau.
Dann sowas, womit du,
genau.
Also in meinem Fall ein Buch
genau.
Die
bei,
ganze
bei euch
Zeit
ich das
bewirbst.
Noch viel krasser, weil die, ihr habt ja dieses eine Foto, wo nur du bist da drauf auf diesem Foto.
Mhm.
Und wenn ich dieses Buch aufschlage, dann ist mein erster Impuls, aha, das ist also das Outfit, in dem sich Simone am meisten wie Simone fühlt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Und es ist meistens ist es ja sogar nicht mal ein Halbkörperfoto. Also es ist ja sogar meistens ist es einfach nur Gesicht.
Ja.
Das heißt, wir haben nur irgendwie einen Ausschnitt oder vielleicht noch Schultern. Hoffentlich
und
keine
trotzdem,
Hände im
es
Gesicht.
Sagt ja super viel über
genau.
Dich aus. So.
Sagt super viel aus, ob du zum Beispiel, ob jetzt ein Autor, eine Autorin so die Hände im Gesicht hat.
Genau, das liebe ich
so,
auch.
Wo ich immer denke, wo kommt jetzt die dritte Hand
ja,
gleich
ja,
noch
genau.
Her? Können wir noch eine dritte Hand haben
ja.
Irgendwo? Oder ob jemand so ein bisschen kokett von unten guckt oder von oben oder ob du einfach ganz klar in die Kamera schaut.
Schwarz-weiß.
Schwarz-weiß.
Hast du einen
Anzug
an?
Das macht so viel aus. Das macht so viel aus. Und ich finde das immer, also letztlich habe ich auf Pressefotos immer die langweiligsten Sachen an, weil ich da überhaupt nicht angreifbar sein will.
Ja, verstehe ich.
Nicht zu sexy.
Verstehe ich.
Keinen großen Ausschnitt, aber auch kein Klischee erfüllen, also kein Rollkragen.
Ja.
So in dem Fall. Ich finde, es ist ein Kreuz.
Ja, lustig, dass du es sagst. Hätte ich nämlich genau so gedacht, dass es so ist. Oder auch, dass du das so empfindest, hätte ich jetzt auch gedacht, nach unseren ganzen Gesprächen, ja. Ja, das ist.
Also mein liebstes Pressefoto im Moment ist, glaube ich, im Herbst 2020 gemacht worden. Da stehe ich einfach im Hafen vor so einem Industrieding. Man sieht im Hintergrund noch so eine Steampunk-World und ich habe meine grüne Bomberjacke an und die Hände in den Taschen und guck einfach so und der Wind weht so eine Strähne rein.
Du guckst schon sehr ernst auf dem Foto.
Mein Lektor nennt das Foto Moskau in Kasso.
Ja. Ja, ja.
Als wäre ich
verstehe
von,
ich, fühle ich. Du
genau.
Guckst sehr ernst. Und das ist nämlich, darüber wollte ich nämlich auch mit dir sprechen.
Moskau in Kasso, wir schicken mal unsere Mitarbeiterin vorbei.
Ich,
so,
ja.
Das mag ich aber. Das,
ja, ist auch total cool. Das ist was, das funktioniert für mich null. Also dieses, wenn wir Fotos machen und wir machen dann auch so ernste Fotos zwischendurch, das funktioniert fast nie. So für uns als Band. Wenn wir so richtig ernste Bilder haben, dann das.
Ihr seid zu freundlich.
Wir sind zu freundlich und es ist leider so. Also es funktioniert nicht. Und ich finde...
ist vielleicht auch, ey, wenn 4 Leute so ernst in die Kamera gucken, hat das aber auch eine andere Wucht.
Ich finde es aber...
Vielleicht noch mit dunklen Anzügen dann oder so.
Ich finde es total krass, wenn ich so Bilder jetzt von NewcomerInnen sehe, die gerade so einen Hype haben, jetzt in der Musik zum Beispiel, gibt es so ein paar Mädels, die gerade so hochkommen, was total cool ist. Und das sind so richtig... junge, hübsche Frauen, die total toll texten und richtig am Start sind und die gucken jetzt aber alle immer so richtig, die gucken alle immer ähnlich. Die haben so diesen, also da grinst auf jeden Fall niemand.
Ist so ein Modelblick wahrscheinlich, oder?
Ja, aber noch so ein bisschen, so ein Model, ja, aber noch so ein bisschen finsterer. Irgendwie so ein bisschen, ich versuch's gerade nachzudenken.
Dark, so ein bisschen dark.
So ein bisschen dark und hart und und ich finde es immer so, Ich finde das immer so krass, weil ich mir dann dieses Fotoshooting vorstelle, wie sowas passiert. Mhm. Weil das muss ja extra sein. Und dann sich
klar,
so.
Vor allem, wenn alle so gucken.
Genau. Ne? Also, und das ist ja auch eine Style-Frage. Deswegen können wir da jetzt heute in dieser Folge auch drüber sprechen. Weil du musst dir ja vorher überlegen, wie willst du freundlich rüberkommen? Willst
das
du irgendwie
ist eine Attitude-Frage.
Hart rüberkommen? Das ist eine Attitude. Klar. Und genau. Und du kannst es vor allem schwer wieder wechseln, finde ich. Weil wenn du einmal so ein Ding drin hast, dann ist es weird, wenn du auf einmal dann so total freundlich lachend
okay,
offen
das
bist.
Das ist vielleicht wirklich interessant, weil wir natürlich unterschiedliche Dinge vermitteln müssen mit unserem Style auf Bildern. Nicht unbedingt auf den Bühnen, also wenn ihr ein Konzert geht, wenn ich eine Lesung habe, dann will man ja nahbar sein. Aber für diese Fotos ist es tatsächlich bei AutorInnen so, ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte, dass jemand dieses Bild sieht und sagt, die hat einen Roman geschrieben, das traue ich der zu.
Ja, das ist spannend.
Das nehme ich der ab.
Und super, dass du das sagst.
So, weil und bei Musik ist natürlich, ihr wollt was ganz anderes auslösen.
Ja, zumindest wir eigentlich wollen was anderes. Aber bei diesen jungen Künstlerinnen gerade, die auch so hart gucken, da habe ich auch oft das Gefühl, das ist so ein Ding, nee, wir sind jetzt hier, wir sind da, wir meinen das ernst. Und
bei mir hat sich das halt erst entwickelt. Also die ersten Pressefotos für die ersten Bücher sind noch super sweet, gepunktetes Kleidchen, so haha, mit der Bierflasche, hihi, lustig und so. Und jetzt werden die immer,
verstehe ich, ja,
immer smarter, muss ich wirklich sagen, weil ich immer mehr weiß, auch jetzt in einem gewissen Alter, auf dem Mädchenticket kann ich nicht mehr fahren.
Ja.
So, und dann muss klar sein, okay, das ist eine Fresse, die ja auch was zu erzählen hat.
Verstehe ich.
Ja. Oh,
oh Gott, ist es unser Dreiteiler, der hier gerade anruft?
Oh Gott, es ist endlich Carsten. Ich gehe mal kurz ran, ja?
Geh mal ran.
Hallo Carsten, wir haben uns ja so lange nicht gehört. Sag mal, schieß mal los, was gibt's denn?
Hallo ihr zwei. Sag mal, jetzt haben wir ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass Corona endlich vorbei ist und wir wieder in sowas wie Normalität, was auch immer das sein soll, zurückkehren können. Und jetzt haben wir diesen Krieg in der Ukraine und all das furchtbare Leid, das Putins Armee dort in dem Land anrichtet. Ich frage mich tatsächlich jeden Tag selber und möchte auch euch das fragen, wie motiviert ihr euch eigentlich trotzdem noch weiterzumachen? Man hat ja irgendwie das Gefühl, egal was passiert, es kommt der nächste Nackenschlag, egal was man tut, egal wie man nach vorne guckt, irgendwie haut's einem immer wieder dazwischen und wir kommen gar nicht mehr dazu, mal fröhlich und positiv und gestaltend über das Morgen nachzudenken, sondern wir versuchen permanent jetzt und hier und im Heute das Schlimmste zu verhindern. Kurzum, wie haltet ihr durch, wie motiviert ihr euch und wie geht das dann eigentlich weiter?
Weißt du was, Simone? Ich möchte ganz kurz mal sofort als erstes antworten auf die Frage von Carsten. Ja. Nicht direkt auf die Frage, sondern als Carsten gerade seine Frage gestellt hat, da war ich kurz ein bisschen eifersüchtig. Und zwar auf dich, weil du gehst ja mit Carsten manchmal was essen und ihr geht mal was trinken. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich dabei bin und Carsten einfach so diese Frage stellt. Weil so eine Frage, die brauche ich gerade. Ich muss darüber sprechen und mir war das gar nicht so bewusst und deswegen finde ich das total toll, dass wir jetzt darüber sprechen können, denn das treibt mich auch sehr um, diese Frage. Deswegen vielen Dank für den Anstoß.
Ja, also das Tolle ist tatsächlich, dass so auch die Gespräche mit ihm sind. Da gibt es nicht viel Smalltalk. Das ist ja immer schön mit Menschen, wenn man mit jemandem Kontakt hat und du merkst, es ist eigentlich gerade gar nicht angepfiffen. So Smalltalk, sondern man geht sofort in Themen rein und tatsächlich habe ich die ganze Zeit schon das Gefühl, dass ihn das wahnsinnig umtreibt. Das ist jetzt keine Frage, die er sich für uns ausgedacht hat und mir geht es genauso. Also allein hier zu sitzen und sowas weiterzumachen, wo du gar nicht weißt, was in 2-3 Monaten ist und ich weiß nicht, ich habe gestern eine Freundin getroffen, die hat gesagt, sie lernt jetzt schießen. Weil sie im Zweifel ihren Sohn verteidigen will. Und da ist mir es echt auch so, wow, okay, sagt, ja, ich bin jetzt hier im Hamburg Gun Club. Ich habe da keinen Bock drauf, einfach nur so die wehrlose Mutti zu sein. Und ich weiß gar nicht, wie. Doch, ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich habe tatsächlich abends ein Problem, wenn es dunkel wird, weil ich weiß, dass dann die Bomben fallen. tatsächlich, natürlich fallen die ganze Zeit, aber nachts ist halt immer schlimmer und diese Sirenen nachts und so, diese Luftschutzkeller, diese Stimmen aus den Kellern, das kriege ich überhaupt nicht zusammen und ich finde es merkwürdig, mich abends mit Leuten zu treffen und schön eintrinken zu gehen. Das fällt mir total schwer. Was meine Arbeit angeht, habe ich relativ schnell nach der ersten Schockwoche und einer Woche Doomscrolling und Nachrichten rund um die Uhr das Gefühl gehabt, okay, jede tut, was sie, was er kann, um unsere offene Gesellschaft am Laufen zu halten und um auch diese Leute, die da gerade in der Ukraine in den Kellern sitzen und beschossen werden und sterben oder kämpfen, nicht vergessen zu machen. Also es immer wieder hochhalten. Das heißt, ich arbeite normal, habe im Hinterkopf den Kampf für die offene Gesellschaft in allem, was ich tue und versuche über die Kanäle, die ich habe, zum Beispiel auf Twitter, das immer weiter im Bewusstsein zu halten, indem ich aber nicht irgendwie selbst kommentiere, sondern, was ich auch wichtig finde, dann Räume freigebe, einfach Platz mache, Leute aus der Ukraine retweete oder kluge ExpertInnen zu Wort kommen lassen, weil ich kann es nicht einschätzen, bin keine Militärstrategin. Versuche einfach so den Weg frei zu machen, die Bahn frei zu machen für die Erzählungen. Und parallel an meinen Erzählungen zu arbeiten, die hoffentlich ein bisschen dazu beitragen, dass unsere Art zu leben auch oder in Zukunft vielleicht mal eine ist, die nicht auf dem Rücken von anderen stattfindet. Weil man muss natürlich ganz klar sagen, hätten wir die letzten 20 Jahre anders gelebt, hätten wir die Scheiße nicht jetzt. Die bezahlen halt auch die Quittung für unsere billige Energie.
Ja. Bong. Danke für die Frage. Ich empfinde das auch so. Also, dass gerade Nackenschlag auf Nackenschlag kommt und vor allem in der Branche, in der ich mich gerade befinde, stellt sich die ganze Zeit die Frage, sollte man das jetzt noch weitermachen? Gerade in so einer Welt, in der man sich bewegt. Ist das jetzt wirklich das, was ich machen muss oder sollte? Das ist schon eine Frage, die ich mir ständig stelle. Und ich habe schon sehr, sehr doll daran zu knabbern gehabt, auch gerade als es losging mit dem Angriffskrieg. Denn da befanden wir uns mit der Band gerade in dieser Situation, dass wir jetzt doch wieder auf Tour gehen können, nach 2 Jahren nicht live spielen. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ist es okay, das jetzt zu machen? Fühlt sich das richtig an? Und zwar eine sehr schwierige Entscheidung. Und schlussendlich haben wir uns entschieden, das zu tun. Auch weil wir irgendwas tun wollten, weil wir eine Bühne haben wollten, auf der man auch irgendwas sagen kann.
Genau, das ist so. Nämlich, das gehört nämlich dazu, dass wir ja Mikros vor der Nase haben im Zweifel und auch immer sagen können, und wisst ihr was, lass doch am Ende noch was da in der Spendenbox oder so.
Ganz,
weißt du, so
das. Ganz das, genau, um irgendwie seine Bühne zu nutzen. Und ich habe das als eine wahnsinnig gute Entscheidung empfunden, als wir dann auf Tour waren und einfach ein Abend mit Leuten, das darf man auch nicht vergessen, diese ganze Corona-Zeit, die hat ja ganz viele Spuren bei allen Leuten hinterlassen. Und zu sehen, wie dann so ein Abend funktioniert, wenn alle zusammenkommen und sich, haben wir auch schon in diesem Podcast oft besprochen, man einigt sich auf eine Sache, die Musik, die hier heute Abend läuft, ist cool. Das ist so die Basis, auf der sich alle Leute treffen, die zu unseren Konzerten kommen. So. Und dann haben sich also alle, die sich da ein Ticket gekauft haben und die da sind, haben sich die Hand gegeben und alle sind sich in einer Sache einig und das verbindet total. So, und dann dieses zusammen mitsingen und so einen Abend haben und dann rausgehen in dem Gefühl, man ist jetzt irgendwie eine Gemeinschaft. Das macht ja was mit einem. Das ist was total Positives.
Ja, und pass auf, und da kannst du den Bogen nämlich schlagen. Das sehen wir ja gerade in der Ukraine. Was das bedeutet, dass ein Tyrann einfach das kleinere Nachbarland überfällt und denkt, er kann da so durchmarschieren und dass das gemeinsam Leben und gemeinsam Widerstand leisten, aber eben ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ja. Also Putin hat unter anderem deshalb so große Probleme, weil die Ukraine eine Gesellschaft ist, eine Zivilgesellschaft ist. Und das darf man dann, finde ich, auch nicht vergessen. Und in dem, also ich finde es gerade jetzt wichtig, die Arbeit zu tun, die wir tun. Es gibt Leute, die machen sehr viel wichtige Arbeit. Absolut.
Sowieso.
Also wir können es ja ganz hinten anstellen.
Sowieso.
Aber überhaupt keine Kultur mehr stattfinden zu lassen, nicht mal in den Köpfen, wäre falsch. Und natürlich müssen wir alle irgendwie morgens aufstehen und uns gegen diese schwarze Wolke wehren, die da gerade jeden Tag größer wird. Aber es nicht mehr zu machen, wäre auch keine Alternative.
Das ist das, was ich auf jeden Fall auch sagen wollte. So, das ist meine Erfahrung gerade gewesen, dass diese Abende total wichtig waren für mich, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie irgendwie wichtig waren für die Leute, die da waren. Und
für die Gemeinde.
Das hat ganz genau. Und das hat mich dann doch sehr bestärkt in dem in meiner Arbeit und auch in dem wieder hinter der Bühne wieder zu arbeiten. Und an neuen Sachen zu arbeiten. Weil das ist ja vor allem das Schwierige, sich zu motivieren. So habe ich Carsten zumindest auch verstanden, wenn man morgens aufsteht
Absolut.
Und denkt, wieso mache ich das gerade?
Absolut.
Und ich hatte das Gefühl, ich weiß jetzt wieder, warum ich das mache. Mhm. Puh, gute Frage. Sehr
ja,
gute Frage.
Harte Frage. Jetzt
wollen wir mal ganz
wir so
kurz.
Eine Rückgrätsche,
ja, wir,
ne?
machen so einen harten Cut jetzt.
Ja, ich habe eine wichtige Frage an dich.
Okay,
oder
ja.
Hast du eine?
Ich mehrere, aber stell ruhig.
Ich
deine
wüsste
Frage.
Gerne, ob ihr ausgestattet werdet.
Sehr gute Frage.
Und was ich tun muss, um endlich ausgestattet
ja.
zu werden.
Oh, endlich können wir mal darüber sprechen. Das gab es bei uns. Wir wurden eine ganze Zeit lang ausgestattet von so diversen Sachen und es war total geil. Das Beste überhaupt. Ich will jetzt die Marken nicht nennen, weil sie es gerade nicht mehr tun. Aber kann ich dir im Nachhinein sagen, denn das war der Moment, an dem ich mich am Boah, das klingt jetzt richtig scheiße, wenn ich das so sage, aber...
Das ist ein harter Schnitt jetzt,
aber
ich muss
sag
das jetzt machen,
trotzdem. Ich sage das jetzt trotzdem. Es ist der Moment, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal das Gefühl hatte, geil, jetzt habe ich es irgendwie richtig geschafft. Als ich von einem großen Modelabel, was ich selber auch total geil fand, eingeladen wurde. Die ganze Band wurde eingeladen. Jeder hat so eine große, so eine Ikea-Tüte, so eine blaue Ikea-Tüte bekommen.
Mit Ikea-Klamotten
Nein.
drin.
Nein, eine leere blaue IKEA-Tasche und wir durften mit dieser blauen leeren IKEA-Tasche durch ein riesiges Lager gehen.
Oh, das hast du schon mal erzählt.
Und uns
ja.
so viel reinhauen,
ja,
stimmt, habe ich schon mal erzählt,
ja, geil.
Wie wir wollten und das war unglaublich. War wahnsinnig gut.
Weil man ja auch gar nicht so, eigentlich so die Kohle gar nicht so hat.
Nee, genau.
Und, so.
Und also das war dann wirklich so, oh, hier ist so eine Lederjacke für 1300 Euro.
Ich wusste,
die schmeiß ich mal rein.
Dass ihr ausgestattet werdet als Musiker. Ich wusste das.
Ja, das passiert schon öfter mal. Man hat jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren gemerkt, das ist schon sehr nachgelassen.
Ich kriege ab und zu Champagner geschickt.
Wirklich?
Von einer Champagnermarke, ja.
Ach, guck mal.
Finde ich eigentlich auch okay.
Ist auch sehr gut. Ist auch sehr gut. Ja, doch, das passiert schon.
Was müsste
schon.
Ich denn tun, um ausgestattet zu werden?
Wir sind schon proaktiv vorgegangen irgendwann, weil wir mitbekommen haben, dass Kollegen und Kolleginnen endorsed wurden. Und dann sind wir haben mal unserem Management so eine riesige Liste geschickt von Dingen, die wir gerne umsonst hätten.
Aber mir wird es nur um goldene Stiefeletten gehen, tatsächlich.
Ja, ey, versuch es. Aber schreib einfach
ich
mal.
Die schönsten und tollsten
Ja, allen. Klar, schreib hin. Und wir haben es irgendwann so sehr professionell gemacht und haben so kleine PowerPoint-Präsentationen gebastelt, warum wir jetzt wichtig wären als Markenbotschafter. Und es hat
oh geil.
Es hat oft
so
nicht geklappt.
Ich nie tun.
Nee, verstehe ich
ja so,
auch.
Das kann man ja halt als Band auch viel
total.
Besser machen.
Genau, weil du bist
so,
ja so, genau.
Man kann sich so hoch
Ey,
hochjessen.
Das hat dann auch
dabei.
Total Bock gemacht, weißt du? Man hat sich mal einen Tag zusammengesetzt und hat es mal gemacht und hat einfach richtig Spaß daran. Und am Ende schreibst du runter, liebe Grüße, Tonmanngerät und halt nicht Ole Specht. So.
Ja.
So, das ist halt das Ding, ne? Und wenn, das fühlt sich dann auch nicht komisch an, wenn dann jemand sagt, nee,
ich muss
oder
schon
so.
Warten, bis die auf mich zukommen.
Ja,
also wenn, liebe Goldene Stiefeletten Company,
ja.
wenn ihr das hört,
ja.
ich setze auf euch.
Ich möchte dir mal was verraten.
Ja.
Und zwar gab es am Anfang unserer Band, als wir unseren ersten großen Plattenvertrag hatten bei der Universal, hat uns unser damaliger Manager mal zum Styling-Coaching geschickt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon irgendwo verraten habe. Mein Gedächtnis ist da so ein bisschen löchrig, vor allem wenn es um so eine Sachen geht. Aber ich glaube nicht. Und das war echt unangenehm.
Ja.
Und wir haben das als Band, wir haben das gemacht, wir fanden das spannend, so, komm, wir machen das jetzt mal gucken, wir waren auch so ein bisschen nicht so richtig Bock
man
drauf.
Man sieht nie so aus, wie man ist danach.
So.
Und die sehen einen nicht. Ich weiß
genau.
nicht, was mit
und
denen
ich
los
fand,
ist.
Das war in Hamburg in der Innenstadt irgendwo in so ein super fancy Büro von irgendeiner Styling-Frau, eine Frau war das, und wir sollten uns dann erstmal in ihr Büro setzen und die hat uns so ganz viele zumindest ist das in meiner Erinnerung so, so ganz viele Kataloge gegeben. So, schaut mal rein, ob ich euch irgendwas anspricht. So. Und dann haben wir uns diese ganzen Hochglanz-Dinger angeguckt und sollten dann so Sachen raussuchen, die wir cool finden. Und dann hat sie versucht, da irgendwie so einen Look draus zu bauen. Und dann sind wir zusammen losgegangen und sind dann auch shoppen gegangen, das weiß ich noch. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das Ergebnis daraus war. Ich meine, dass es nicht funktioniert hat.
Also bei mir wurde das auch immer mal versucht für Fotos und ich war mir so fremd dann auf den Bildern. Auch in der Klamotte schon, ohne das Bild zu sehen. Ich dachte immer, ey, es bin doch nicht ich in diesem komischen schwarzen Power-Look. Mhm. Das ist doch, wobei ich schon so einen Power-Look habe natürlich.
Klar.
Auch wenn ich auf die Bühne gehe. Also meine Rüstung ist tatsächlich schwarzer Bleistiftrock und schlichter schwarzer Pullover und Stiefeletten oder gar so eine Art schwarzer Hosenanzug.
Verstehe ich.
Das ist schon ein Powerlook.
Verstehe ich.
Aber es ist nicht so super sexy. Weißt du, es ist so halb. Es ist so, ich habe immer noch so eine Rüstung an. Und
ist lustig, bei mir ist es so, also jetzt sind wir ja bei Bühne gerade, ne? Das ist das Bühnenthema aufgebaut. Und das hat bei mir lange gedauert, bis ich irgendwas gefunden habe, wo ich mich richtig wohl drin fühle und wo ich vor allem gemerkt habe, das muss ich so machen. So.
Und was ist das?
Bei mir ist es, sind es Hemden, aber keine Anzug-Bürohemden, sondern irgendwie so im groben Sinne Freizeithemden. Mhm. Einfach, weil ich mich da sehr wohl drin fühle.
Steht dir auch einfach.
Weil ich ich trage das nicht so privat, aber es wäre was ich privat eigentlich tragen würde.
Ich habe dich aber schon in so Hemden gesehen.
Ja, mache ich aber nicht oft. Ich mache das eigentlich, aber dann habe ich das gemacht, als wir uns hier zum Podcast getroffen haben zum Beispiel.
Genau.
Aber das ist ja jetzt auch nicht privat.
Okay.
Weißt du?
Das ist dann schon so ein...
Das ist ja schon,
ich dachte, das wäre hier so super
privat. Nee, das ist null privat für mich. Die Uhr läuft. Ich muss auch gleich wieder weiter. Das ist dann schon was, was ich so... Ich liebe dieses Ritual, mir ein Hemd anzuziehen. Das ist so... Ich ziehe das an, es geht über meine Arme so, meine Arme sind bedeckt.
Ja, wie du siehst, habe ich heute
auch ein Hemd.
Ein ungebügeltes zwar.
Ich liebe das, die Knöpfe zuzumachen. Ach. Und mit jedem Knopf ist dann so, okay, jetzt ist irgendwas anders.
Dann baut sich so ein Bühnending auf.
Genau, und es baut sich so ein Bühnending auf und ist trotzdem noch nah an meiner privaten Person, aber es ist nicht 100% meine private Person.
Sind die ein bisschen slimmer, die Hemden, als das, was du sonst?
Nee.
Sind die ein bisschen ungemütlicher?
Nee. Nee, es ist, also, könnte schon auch ungemütlich sein, aber es geht mir vor allem um dieses, es ist auch dann, es geht mir, glaube ich, um zwei Sachen. Einmal um dieses, ich nehme das Hemd dann immer mit zum Auftritt, habe das aber nicht an den Tag, sondern es hängt dann so im Auto.
Klar, und dann ziehst du dich abends
an. Und dann ziehe ich das abends an. Ja. Und es ist natürlich kein, ich ziehe jetzt kein Kostüm an oder so und trotzdem ist es für mich so ein, okay,
I know what you
jetzt
mean.
Geht's los. Ja. Und es macht was mit mir, mit meinem Kopf und es ist mir irgendwie total wichtig.
Also ich möchte auch eine halbe Stunde, bevor ich das Hotelzimmer oder das Haus für eine Lesung verlasse, will ich Ruhe. Mhm. Auch zu Hause, die Familie muss dann eigentlich, soll mich nicht ansprechen. Und dann ist es so ein rituelles Bleistiftrock anziehen.
Ja.
Das hat schon ganz...
Ja, genau.
Und genau. Ich habe auch ein Geständnis, kann ich auch noch nur dir machen, das hört uns ja sonst niemand zu. Wenn die Abende besonders wichtig sind und ich viel Glück brauche, dann trage ich eine rote Unterhose.
Okay, wirklich?
Weil,
so richtig, okay.
Weil in Italien trägt man in der Silvesternacht eine rote Unterhose, weil es Glück bringt.
Okay, ist gut.
Ja, also wenn ich eine Silvesterparty feiere, dann kommst du ohne rote Unterhose, kommst du nicht durch die Tür.
Okay.
Das wird auch kontrolliert.
Klar.
Ich habe die schon verteilt an Freundinnen.
Okay.
Ich gesagt, hier.
Ist gut.
Ab ins Bad. So.
Das ist gut.
Ja, das finde ich, es sind so Kleinigkeiten natürlich und das gehört schon auch zu...
Also auf jeden Fall in meinem Bereich, in meiner Kultur, in meinem Kulturbereich, auf meinem Kulturfeld, gehört es ja aber schon oft auch dazu, also dass es so ein Kostüm gibt, dass man sich verkleidet.
Ihr habt
dass
so
man
Backstage jemand anders, auch ganz anders, ne?
Genau.
Also das,
ganz genau. Und ich weiß noch, dass wir mit unserem alten Manager so ein Gespräch hatten, dass der gesagt hat, dass das wichtig ist und dass das dazugehört und dass man sich nicht scheuen darf, dass er hat das immer genannt, das Jackett mit den goldenen Knöpfen anzuziehen.
Absolut, die Paillettenjacke.
Genau. Und ich bin da irgendwie noch nicht.
Die Showjacke.
Weil, und ich habe immer das Gefühl, dass dass das halt nicht die Art von Show ist, die ich machen möchte. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, aber vielleicht, dein Hemd ist ja so.
Ja, aber es ist nicht das. Es ist nicht, ich bin nicht, weil das Hemd mit den goldenen Knöpfen oder die Paillettenjacke, ja, das bist da bist du ja nicht. Ganz klar getrennt von dem Publikum.
Ja.
Und es gehört ja auch zum Teil dazu. Und es machen ja, viele Bands machen das ja auch total clever, so Bands wie Kraftklub oder so, die haben ja auch eine Uniform an auf der Bühne.
Aber weißt du, ich finde die schönsten Momente bei Konzerten sind doch eigentlich so Udo Jürgens im Bademantel am Piano.
Ja, aber das ist auch,
also diese,
das
ist natürlich
auch was
auch
ganz
ein Kostüm,
Spezielles und auch ein Kostüm.
Aber es ist eine super Nähe, es stellt so,
ja,
eine Nähe,
stimmt,
her, so ein verschwitzter Mensch.
Das stimmt. Ja.
Das ist so, da ist so offene Menschlichkeit. Also wenn man eben dieses Bühnenoutfit nicht so als Uniform sieht.
Ja.
Und da bin ich noch nicht. Ich glaube, ich bin dann eine richtig geile Künstlerin, wenn ich auch auf der Bühne meinen Jägler-Mottermantel trage.
Mach das doch mal. Trau dich mal. Guck mal, wie sich das anfühlt.
Ich glaube, dann wäre ich da, wo ich gerne hin will.
Ist lustig, weil ich hätte gedacht, dass du jemand bist, der das auf jeden Fall durchziehen kann.
Ich schaff's morgens im Hotel inzwischen.
Ja.
Aber auf der Bühne, es wäre schon geil.
Du wärst halt auf jeden Fall noch viel mehr die extrovertierte Schriftstellerin. Ja, die man sich auch vorstellt. Das denke ich nämlich manchmal. Ich habe manchmal Angst, dass Leute dann zum Konzert gehen, die dann enttäuscht sind, weil da nicht jemand steht mit Paillettenweste.
Ich habe Angst, dass Leute mich morgens auf dem Weg zum Schwimmbad sehen, in meinen Gummistiefeln, mit meiner Jogginghose, ungeschminkt und mich erkennen. Und zwar nicht meine Soße, meine St. Pauli-Leute, sondern, und am schlimmsten natürlich, dass sie mich im Schwimmbad sehen.
Ja, verstehe ich.
Das finde ich toll. Ich finde wirklich dieses, nicht, dass ich, ich werde ja nicht erkannt oder so, aber das ist so eine ein tiefsitzendes Unwohlsein, wenn ich in so einem totalen Comfy-Look morgens um 7:30 aus dem Haus trete. Weil ich weiß, ich gehe gleich ins Wasser. Da denke ich echt immer, was denken die dann, wenn die mich sehen? Ach, so eine Schlunzkuh. Oder was?
Ich glaube, da weiß ich auch nicht. Aber stimmt, das ist ja eigentlich genau die gleiche Angst, die ich habe. Nur im noch privaterem. Aber ich hab das. Nee, privat habe ich das eigentlich nicht so, dass ich so eine Angst hätte, dass Leute. Die freuen sich immer nur. Auch wenn man wie der letzte Lump aussieht.
Eigentlich muss man immer nur wie der letzte Lump aussehen.
Das ist so. Vielleicht ist das auch irgendwann.
Weil, verrate ich dir jetzt mal, als die ältere Frau,
ja,
es wird halt nicht besser.
Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Eigentlich ja, ne?
Ist lustig, ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich heute eigentlich mit dir durchgehen wollte. Die haben jetzt nicht so Raum gefunden, aber.
Habe ich zu viel geredet?
Nö, ich lasse die trotzdem mal hier für euch, die das interessiert,
ja, bitte,
ihr könnt
so
das nachrecherchieren,
yeah,
genau. Ich wollte eigentlich mit dir heute noch über die 90er Jahre sprechen, weil ich auf Twitter so gute Fotos von dir gesehen habe,
oh,
wie
Gott,
unendlich cool du in den 90ern aussahst und vor allem wie, was du für einen Style hattest
Indie,
in den 90ern.
Indie Bridget Jones.
Alter, aber ja, wow, wirklich, Indie Bridget Jones, das trifft sich ja perfekt.
Das hat eine Freundin gesagt.
Ja, wirklich aber. Und da dachte ich so, wow, das ist richtig, die Schriftstellerin Simone Buchholz, sie pfeift auf alles. Sie zieht sich einfach so einen Tube-Top an und setzt sich so einen geilen Hut auf.
Die
irgendwie.
Hüte.
Die Hüte, ist wirklich so. Das ist nämlich was, das kann ich gar nicht. Ich kann keinen
Hüte.
Hut tragen.
Ah,
wenn ich einen Hut auf habe, dann denke ich so, wieso habe ich jetzt einen Hut auf?
Ich habe so viele Hüte.
Ich könnte das auch nicht ertragen, wenn ich einen Hut auf habe und dann treffe ich irgendjemanden, der mich kennt auf der Straße und der würde dann so, wieso hast du denn einen Hut auf? Und da hätte ich überhaupt keine Antwort
ich
darauf.
Ich setze demnächst mal einen meiner Hüte auf,
ich könnte
auf,
überhaupt
Ole.
Keinen Hut tragen. Ich bin überhaupt kein Huttyp. Ich habe Angst auch davor. Ich finde auch Leute, die sind mir total suspekt, die Hüte tragen. Und so bei so jemandem wie Johannes Oerding, der das ja so, der trägt immer einen Hut. Und das ist ja auch ein Freund von mir und ich treffe den auch privat. Und der hat eigentlich dann auch privat oft einen Hut auf. Und da bin ich dann cool mit. Der hatte jetzt so lange einen Hut, das ist irgendwie so ein Huttyp für mich, das ist okay. Aber wenn ich jetzt dann andere Leute treffe, die haben auf einmal einen Hut.
Ich komme
so,
demnächst
wieso
sowas
hast du denn einen Hut?
Hut,
was soll denn das? Wieso trägst du denn einen Hut?
Angst vor
denkst du, dass
Hüten
irgendwie die Sonne jetzt deinen Nacken irgendwie verbrennt? Oder was soll das?
Ohne Specht redet sich in Rage.
Nee, aber das finde ich richtig. Hut ist so richtig, da kannst du ja auch gleich so eine riesen Uhr wie.
Eben hast du meine Hüte noch
Flavor
Flav.
Ja, weil 90 Simone, die habe ich ja, die kannte ich ja auch vorher nicht. Die habe ich ja quasi mit Hut kennengelernt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber der Moment, ich kenne dich als, wir beide gehen in die Schulklasse und du bist halt normale Simone und nach den Sommerferien hast du auf einmal einen Hut auf. Das geht gar nicht, finde ich. So eine Leute fand ich schon immer schrecklich. Und das ist wahrscheinlich ganz schlimm, was gerade aus mir spricht.
Ja, geil, ich werde dich so schocken.
Dieser Mensch, der nicht mit so krassen Veränderungen klarkommt und der es auch Leuten nicht eingesteht, dass sie sich verändern können und so. Aber das. Ja.
Was wolltest du denn noch liegen lassen, bevor wir hier den Saft abgedreht kriegen?
90 Simone, genau. Check das unbedingt aus. Und in dem Zusammenhang wollte ich mit dir über Subkulturen natürlich sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass du wahnsinnig verwurzelt in Subkulturen warst. Und was die Subkulturen mit der Arbeitskleidung zu tun haben, was die mit deinem Stil zu tun haben, was sie vielleicht auch für Probleme mit sich bringen oder eben auch nicht, was von dir erwartet wird. Das hatte ich nämlich auch damals so das Gefühl, als wir als Hamburger Band irgendwo auf einer Bühne waren, dass die Leute schon auch erwartet haben, dass man irgendwie so aussieht und wenn man es nicht getan hat. So.
Aber das ist doch eine ganze Folge, Ole.
Ja, vielleicht.
Wissen wir doch schon, was wir demnächst machen.
Über Subkulturen sprechen.
Subkultur finde ich super. Jugendkultur. Ich möchte Teil dieser Jugendbewegung sein oder auch nicht. Finde ich geil.
Finde ich auch gut. Können wir mal machen.
Ja?
Ja.
Jetzt brennt dir nichts mehr oder geht's jetzt?
Nee, geht's.
Okay.
Ja, du, ich bin hier nicht privat, ich muss jetzt los. Ich hab noch Anschlusstermine.
ich hab abgeschlossen. Okay. Ja, dann danke fürs Zuhören.
Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und da haben wir ein ganz besonderes Thema für euch.
Oui, au revoir.
Tschüss, ihr Lieben.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.
Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.